Ja, meine Lieben, heute wird's also ernst mit der kümischen Hochzeit. Das heißt, wir werden es jetzt wirklich inhaltlich durchgehen. Und wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, werden wir wirklich versuchen, einmal die Bilder aufzunehmen. Es ist wirklich eine Gefahr, sie zu verü verstandesmäßig erklären zu wollen. Wir werden das sehen, also auch der Christian Rosenkreuzer wird das beschrieben, braucht selber eine sehr lange Reifezeit, um überhaupt dieses Erlebnis haben zu können. Es wird relativ am Anfang schon gesagt, dass er eigentlich schon vor 7 Jahren darauf vorbereitet wurde und jetzt fällt ihm erst ein, aha, jetzt ist es soweit. Also er braucht schon mal 7 Jahre an Vorbereitungszeit, dass er überhaupt die Bilder erleben kann. Und dann sieht man auch, dass er die meisten Bilder am Anfang nicht versteht. Er nimmt sie mal zur Kenntnis. Und also das heißt, vorschnelle Deutungen sind schwierig, weil sie meistens in totale Einseitigkeiten hineinführen. Weil die Bilder sind natürlich alle auch vieldeutig. So viele Symbole kann man für verschiedene Zwecke verwenden. Darin liegt gerade, wie soll ich sagen, der Zauber der Imaginationen oder dann überhaupt der sogenannten okkulten Schrift, dass dasselbe Zeichen für verschiedene Dinge verwendbar ist. Es ist eine Art Schlüssel, wenn ich darüber meditiere, mich zu bestimmten Dingen hinzuführen. Und wenn ich es unter verschiedenen Aspekten benutze, komme ich auch zu ganz unterschiedlichen Dingen unter Umständen. Das erklärt auch, warum beim Steiner manchmal die Dinge so geschildert sind. Und wenn man dann einen ganz anderen Vortrag liest, klingt es ganz anders, ja vielleicht sogar fast wie das Gegenteil davon. Aber dann wird es eben benutzt, um in eine andere Richtung zu blicken.
Also, eine andere Zeit hat auch dann ein anderes
Auslegung. Das auch. Aber
Rudolf Steiner hat eine Entwicklung durchgemacht.
Ja, das auch, aber es ist selbst auch zu gleicher Zeit, also oft, dass es ganz bewusst das gleiche Symbol oder ein ähnliches Symbol für unterschiedliche Dinge verwendet, weil das einfach üblich ist. Es hat nicht ein Ding jetzt eine Bedeutung und das ist es, sondern weil es ist eigentlich eher zu sehen als ein Schlüssel, der aber verschiedene Schlösser aufsperren kann. Also das heißt, das ist eine Art Generalschlüssel für einen bestimmten Bereich des geistigen Reiches, könnte man sagen. Also natürlich in der Regel nicht fürs Gesamte, aber doch für einen weiten Bereich. Und das muss nicht unbedingt ein zusammenhängender Bereich sein. Also man kann sich das vorstellen wie ein großes Schloss oder was, und da gibt es halt gewisse Türen, die kann ich sperren mit dem Schlüssel und andere nicht. Aber da kann einer im Westflügel liegen und ein anderes Zimmer im Ostflügel irgendwo. Und der eine Schlüssel sperrt halt.
Ja, selbst bei uns, wenn ich einen guten Grundgedanken habe, ja, in der jeweiligen Situation, ist es dann, hat es eine andere Folge.
Ja, richtig. Ja. Richtig. Und es ist eh vielen so, ich meine, in der Mathematik ist es so, dass gewisse Methoden auf verschiedenstes anwendbar sind, in der Physik dann überhaupt, wenn ich bestimmte mathematische Methoden anwende, kann ich, weiß ich nicht, auf Wasserwellen anwenden oder auf elektromagnetische Wellen oder so, die kann ich im Prinzip nach der gleichen Formel berechnen, aber es ist eigentlich was total Unterschiedliches in Wahrheit. Also das heißt, natürlich sind dann tiefere Gemeinsamkeiten vorhanden irgendwo. Es ist nicht zufällig, dass es für bestimmte Dinge zutrifft, aber auf den ersten Blick sieht man den Zusammenhang einfach nicht.
Also, selbst wenn das jetzt zwei Menschen sind, die eine Formel auf verschiedene Gebiete anwenden, bei jedem kommt es anders raus.
Ja.
Dieselbe Formel.
Ja. Ja, sicher, ich meine, dass dann immer ein individueller Bezug zu den Dingen da ist, das kommt natürlich überhaupt noch dazu. Also das
kann ziemlich
das ist richtig sein. Aber man muss eben natürlich trotzdem aufpassen, weil es gibt da noch unendlich mehr Möglichkeiten, falsch zu liegen. Also es ist nicht alles, was man damit tut, wichtig, wenn man sie einbildet. Ich empfinde das halt jetzt so. Es hat halt zwei Seiten. Man muss da wirklich das Subjektive und das Objektive zusammenbringen. Und das heißt, es ist auch nicht für alles anwendbar oder nicht für alles passend. Weil sonst läuft es ja bald in eine Willkürlichkeit hinein, nicht? Weil dann kann ich eh mit allen alles machen. Ja, und dann, das geht wieder nicht. Also es gibt schon also gewisse Auswahl aus dem Ganzen. Also das nur als Einleitung. Wir werden nämlich dann jetzt ziemlich schnell auch zeichnerisches Symbol kennenlernen, das eben in der Kymischen Hochzeit vorkommt, das bevor die Kymische Hochzeit veröffentlicht wurde, auch schon ausführlich von einem englischen Okkultisten, Gelehrten, John Dee. Der John Dee war zur Zeit Elisabeth I. tätig, war Astronom, Mathematiker, weiß Gott was alles, Gelehrter halt.
Mit zwei E schreibt sich,
ne? Mit zwei E, ja, der John Dee. Also das ist so ein Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert eigentlich. Also so um 1600 herum. Eher ein bisschen früher. Also Elisabeth ist ja schon früher eigentlich, also geht aber da hinein. Und der hat dieses Zeichen als erstes Mal zumindest veröffentlicht und ausführlich besprochen. In der Kymischen Hochzeit selber wird es einfach nur, ist es nur als Zeichen drinnen und wird in keiner Weise erläutert. Also schon. Aber man wird sofort erkennen, in welche Richtung das geht, weil es wird euch einiges bekannt vorkommen, wenn ich es dann aufzeichne. Ich möchte gleich einmal ein Stückchen lesen davon. Es ist also nicht ganz der Originaltext, der halt in, sagen wir, früh Neuhochdeutsch niedergeschrieben ist, der ein bisschen eckig klingt noch. Also es ist eine leicht unserer Sprechweise angepasste Version, eben diese von Gerhard Wehr. Mhm. Es gibt auch andere, man kann es aber auch relativ leicht selber übersetzen in ein flüssiges Deutsch, das sich bequem lesen lässt. Also das Ganze heißt eben die Kymische Hochzeit des Christiania Rosenkreuz und auf dem Titel des Ganzen, das steht nämlich da im Buch, glaube ich, nicht drinnen. Nein, das ist im Buch wieder nicht drinnen, muss ich kurz da nachschlagen. Steht nämlich auf dem Deckblatt, also ganz wichtig, enthüllte Geheimnisse werden wohlfeil entweiht, verlieren sie ihren Wert, also werden enthüllte Geheimnisse werden wohlfeil entweiht, verlieren sie ihren Wert. Also wirf keine Perlen vor die Säue und streue dem Esel keine Rosen.
Das haben wir noch nicht. Ah ja, Esel, Rosen
habe ich auch
schon.
Ja, genau. Es ist ein Hinweis, damit sorgsam umzugehen. Es ist ein Hinweis auf das alte Arkanprinzip der Esoteriker. Also das heißt eben, das esoterische Wissen, wie es der Name Esoterik eigentlich schon sagt, geheim zu halten. Also Arkanprinzip heißt auch nichts anderes als Geheimhaltung. Aber trotzdem wird es ja veröffentlicht.
Achtsam
damit umzugehen.
Es passt eben
schon jetzt mit dieser Veröffentlichung tatsächlich nicht, weil damit wird eigentlich erstmals etwas veröffentlicht, was in der Form früher nicht veröffentlicht wurde, also nicht unter größeres Publikum jedenfalls gebracht wurde.
Du meinst jetzt die
Kümmische,
Übersetzung
nicht, von Wehr? Nein, nicht die Übersetzung von Wehr, sondern das Original. Und es war ja anfangs auch so, dass die Kümmische Hochzeit, sie wurde ja geschrieben um 1604. Das ist im Übrigen genau die 120 Jahre nach dem Tod des Christian Rosenkreuz. Wir haben das letzte Mal besprochen, wie die Grabkammer entdeckt wurde und diese siebeneckige Grabkammer und wo da aus einer Tür war, wo stand, also nach 120 Jahren werde ich mich öffnen und genau nach 120 Jahren finden Sie es. Das wird also in der sogenannten Fama Fraternitatis berichtet. Und das bezieht sich eben auf das Jahr 1604, also da ist diese Zeit abgelaufen, dass also diese Geheimnisse jetzt eigentlich öffentlich gemacht werden, aber trotzdem mit dem Arkanhinweis versehen sind. Aber wir werden sehen, es ist ohnehin einmal so, dass man anfangs eh nichts versteht oder schwer hat, die Dinge auszulegen. Also die Dinge schützen sich auch selbst irgendwo. Und man muss dazu sagen, dass der Christian Rosenkreuz in die Welt getreten ist, um diese Dinge letztlich in die Welt hineinzustellen, weil er gemerkt hat, es zieht eben das Bewusstseinszeitalter herauf, damit immer stärker die äußere Wissenschaft und die Technik, die sich damit verbindet, und die große Gefahr besteht, dass die Menschheit dadurch ganz im Materialismus versinkt, weil sie dann nur mehr diese äußere Seite sieht, die aber eben eine geistige Seite auch hat, die durchaus den äußeren Tatsachen, die da entdeckt werden, nicht widerspricht, aber die leicht übersehen wird. In Wahrheit gibt es keinen Widerspruch, also zwischen den Fakten der Naturwissenschaft, immer hat man es nicht mit Fakten zu tun, viele sind Theorien oder sogar Auslegungen von Theorien, die dann Missdeutungen sein können, ohne weiteres, weil zum Beispiel Materialismus folgt aus der Physik überhaupt nicht, sondern das Gegenteil. Ich meine, heute ist das relativ Tatsache, aber zum Beispiel zu Steiners Zeiten noch war das keineswegs noch Tatsache. Da konnte man ohne weiteres nur sagen, die Physik ist eigentlich eine materialistische Naturwissenschaft. Ich meine, heute kann man das nicht mehr sagen. Sie ist das Gegenteil, weil der Materialismus ist überwunden. Es gibt keine Materie. Das, Materie ist eine besondere Art von Erscheinung, das heißt, die Erscheinung haben wir natürlich, aber sich vorzustellen, das besteht aus kleinsten stofflichen Teilchen, die man irgendwie materiell vorstelle, dann ist das einfach ein Blödsinn. Das sagt die Physik. Aber das sagt es noch nicht zu Steiners Zeiten und schon gar nicht zu Zeiten des Christian Rosenkreuz, also damals. Und Steiner sagt sogar, auch zu seinem Auftrag letztlich, also mit der Geisteswissenschaft in die Öffentlichkeit zu treten, das hängt eben auch mit einem Impuls von Christian Rosenkreuz zusammen, der sozusagen gemeint hat, die geisteswissenschaftlichen Inhalte, also die rosenkreuzerischen Inhalte, müssten öffentlich verbreitet werden, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo drei Dinge von der äußeren Wissenschaft erkannt werden, nämlich erstens die Spektralanalyse, also die ist im 19. Jahrhundert entdeckt worden, die nämlich was hat die gebracht? Die Spektralanalyse zerlegt also das Licht in gewisser Weise, man kriegt dann das Spektrum, so ein Linienspektrum, also das heißt nicht den vollen Regenbogen, sondern es sind eigentlich nur einzelne Linien, farbige Linien, die zum Beispiel entstehen, wenn ich Sternenlicht betrachte durch ein Prisma, dann entsteht so ein Spektrum, das einzelne Farblinien zeigt. Und die sind charakteristisch für bestimmte chemische Elemente. Das heißt, es wird damit offenbar die materielle Natur jener Körper, von denen das Licht ausgesendet wird. Das heißt, in dem Fall wird der ganze Kosmos, die Sterne, erstmals als wirklich materiell gedeutet. Mhm. Weil bis dahin die Griechen überhaupt, das ganze Mittelalter hindurch und noch weit in die Neuzeit, ging man davon aus, also das Materielle betrifft die Erdensphäre und schon im Grunde alles, was darüber ist, Mondensphäre und so weiter, gehört schon zum ätherischen Bereich. Das heißt, dort ist nichts Materielles mehr. Und erst recht natürlich die vielen Sterne, die da draußen sind, die also noch jenseits der Planetensphären sind. Also das sind eigentlich geistige Erscheinungen und keine materiellen Erscheinungen. Jetzt zeigt aber die Physik sozusagen mit der Spektralanalyse, das hat auch eine materielle Natur. Aber das ist halt eben nicht die ganze Wahrheit. Das ist das Problem. Aber es erweckt jedenfalls einmal den Schein, als wären das alles auch materielle Dinge.
Und jetzt würde mich interessieren, mit welchen Begriffen hat das der Christian Rosenkreuz gesagt? Er wird wohl nicht Spektralanalyse verwenden.
Ja, das kann ich da nicht sagen, weil es nur von Rudolf Steiner überliefert ist und er spricht es in diesen Worten aus. Mhm. Man muss dazu sagen, das betrifft sicher nicht die Inkarnation jetzt, in der die kümische Hochzeit dazugehört, sondern mit ziemlicher Sicherheit in einer späteren Inkarnation beziehungsweise überhaupt das auf Steiner bezogen als geistige, als Geistgespräch sozusagen mit ihm.
Mhm. Also, aber das steht nicht so in der kümischen
Hochzeit. Das steht nicht so in der kümischen Hochzeit drinnen, nein.
Vielleicht symbolhaft. Alles möglich.
Ja, alles möglich, richtig. Alles möglich. Ich meine, es steht sicher drinnen, also es geht sicher drin, dass das Rosenkreuzertum die Aufgabe ja einerseits hat, wirklich auch die materielle Welt umzuarbeiten, aber eben auch zu erkennen, dass sich das Dasein nicht in der materiellen Welt erschöpft. Und gerade für den Rosenkreuzer ist aber die Gefahr riesengroß, weil er muss sich eigentlich mit den Dingen auseinandersetzen, in Wahrheit. Und er muss also zu einem vollen Verständnis auch der materiellen Welt kommen. Daher ist auch keine Ablehnung, auch nicht der materialistischen Naturwissenschaft, sondern wirklich sie zu durchforsten, was sind die eigentlichen Fakten, die drinnen sind, und aufzuzeigen, dass die keineswegs dem Geistigen widersprechen. In Wahrheit ist es so, dass das Dasein eigentlich immer diese beiden Seiten hat und die Spaltung, die wir machen zwischen dem sozusagen rein körperlos-geistigen und dem geistlosen Materiellen, das ist eine Spaltung, die wir durch unser Bewusstsein vollziehen. Die ist in der Wirklichkeit nicht gegeben. Ich meine, es gibt nichts Materielles, materiell Erscheinendes, sagen wir es besser so, in dem nicht Geist wäre, und sei es das toteste Stück Stein oder was, da ist schon immens Geistiges drinnen, in einem einfachen Kristall oder so. Natürlich nicht seiner selbstbewusster Geist, aber es wirkt gestaltend Geistigkeit drin.
Wir spalten es ja nicht durchs Bewusstsein, weil das kann beides enthalten, sondern durchs Denken.
Durchs Denken, ja, genau. Durchs Denken spalten wir es richtig. Ich meine, das Denken spaltet überhaupt in Subjektiv und Objektiv einmal. Daher der wichtige Satz von Steiner, daher kann keiner sagen, das Denken sei subjektiv. Weil das Denken bewirkt die Spaltung erst. Ja. Das heißt, es steht jenseits dessen. Und das ist halt das große Gift, namentlich in der neuzeitlichen Entwicklung, dass die beiden Hälften aber total auseinandergefallen sind. Also man nimmt das Objektive schon als Wirklichkeit, als Fertige, und vergisst, dass aber die subjektive Seite dazugehört. Sonst habe ich kein richtiges Bild von der ganzen Sache. Und an dem quälen sie sich bis heute.
Ja, oder wie es umgekehrt auf der Hochschule gesagt und gelehrt wird, es gibt keine Objektivität, sondern nur Subjektivität.
Objektivität, ja, ja, genau. Das ist die zweite. Ja, ja, richtig. Alles ist im Prinzip eine mehr oder weniger gut begründete Meinung.
Genau.
Wahrheit gibt es nicht, oder zumindest sind wir nicht befähigt, sie zu erkennen. Das ist, der deutliche Riss, der halt durchgeht. Ich meine, der zieht sich durch die Philosophie, kann man schon sagen, fast von Anfang an durch. Beim Platon hat man das auch schon, das Reich der Ideen und die Erscheinungswelt, die sinnliche, und er schafft es irgendwo auch nicht, die beiden zu vereinigen, also wie das funktionieren soll, das ist das große Problem. Und dann in der Neuzeit der Descartes mit seiner Scheidung in die res extensa und die res cogitans. Also
das kann eigentlich nur der einzelne Mensch, indem man bewusst wird, dass er Subjekt und Objekt gleichzeitig
ist. Ja, 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 richtig. Richtig. Also der Mensch kann es überwinden, ich meine, weil letztlich führt er die Spaltung herbei, ohne dass ihm bewusst wird. Es wird ihm halt erst das Ergebnis einseitig bewusst. Mhm. Weil wir spalten es zwar durch unser Denken, das ist ja richtig, aber nur sind wir uns nicht dessen meistens nicht bewusst, dass wir es dadurch spalten. Also, weil sonst wird man ja beide Seiten akzeptieren können in gleicher Weise. Also wir sind uns dessen nicht bewusst, sondern wir nehmen es vielfach dann als gegeben, als, weiß ich nicht, irgendwo. Und es wird gerungen darum, da eine Brücke zu finden.
Mhm. Obwohl, wenn man ehrlich ist, ja, ist die Brücke da in der Zeit. Also ist man beides.
Ja, ja, natürlich. Natürlich, aber die Geschichte zeigt, also der Descartes bringt das nicht zusammen, daher gibt es dann die wüstesten Theorien, wie kann der Geist auf die Materie wirken, weil die Materie wird halt ganz auf das objektive Gleis geschoben und das bin ja nicht ich, sondern das ist das draußen. Ja, und das Subjekt ist nur das Ich denke, also bin ich ja, oder so, das da drinnen.
Da steckt die Angst dahinter zu irren, bei dem, wenn sich gleichzeitig Subjektivität und Objektivität vereint.
Ja, ja.
Da ist der Angst da.
Ja, 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 ja.
Also das nicht, dass die größten Geister, ja, dann das nicht fertig
machen. Ja, ja, nein, ich meine, es wird eigentlich eher immer schlimmer. Ich meine, der Kant zementiert das dann ganz, ganz deutlich. Ich meine, dann ist halt das Ding an sich daher unerkennbar. Es gibt zwar draußen die objektive Welt, aber die kann ich nicht erkennen, weil eigentlich tue ich immer nur mein Subjekt erkennen, was da drinnen ist. Dann bin ich also ganz befangen in mir und spintisiere mir halt was zusammen. Im Hauptsache, es ist rational, logisch durchschaubar, dann ist er glücklich. Also das heißt, es entsteht natürlich so eine gewisse Lust auch, gerade in der Zeit der Aufklärung, sich mit dem eigenen Denken auseinanderzusetzen und dabei in Wahrheit sich selbst zu spüren irgendwo. Mhm. Allerdings halt nur im substanzlosen Bild, weil die normalen Verstandesgedanken haben ja keine wirkliche Substanz. Das ist ja noch nicht die Wirklichkeit in Wahrheit, sondern nur ein Spiegelbild der Wirklichkeit. Und die äußere Welt, die wird dann halt in Wahrheit überhaupt zum Rätsel. Also ich komme jedenfalls nicht an die Wirklichkeit heran, sondern man sagt dann, wir schreiben eigentlich der äußeren Welt die Gesetzmäßigkeiten vor, wie sie zu erscheinen hat.
Das, ja, zum geringsten Teil passt das auch.
Ja, ja, in der Praxis passt es vielfach, weil ja vieles wirklich theoretisch zusammengesponnen ist und eben nicht in die Wirklichkeit eintaucht und sie erkennt. Das ist halt auch der Unterschied zwischen Gedanken als Wirklichkeit, den Erleben, nämlich die Gedanken, die in der Welt wirken, oder ich spintisiere mir selber irgendwas zusammen, wie es sein könnte. Ich denke mir halt nach meinen bisherigen Erfahrungen, das könnte so und so funktionieren, das ist doch die gängige Weise heute.
Und dann schaffe ich es auch, ja, die einen oder anderen, die Umwelt dazu
natürlich
zu bringen, das auch so zu sehen und damit
hoffen. Natürlich, ja, und irgendeine Teilwahrheit findet man dann schon meistens, irgendwas funktioniert zumindest. Gerade beim Äußeren merkt man zumindest sehr bald, wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also die Welt korrigiert mich dann, wenn meine Gedanken nicht dazu passen.
Über längere Zeit.
Über,
im,
nicht immer gleich, aber über längere Zeit, früher oder später, kollidiert es dann irgendwo. Wenn ich in der statischen Berechnung und eine falsche Formel anwende, dann wird es früher oder später zusammenbrechen, das Ding. Also das heißt, da wird es korrigiert.
Und das ist die Entwicklung der Menschheit.
Ja, wobei, ich meine, das ist eben vor allem die Phase ist letztlich also wirklich der Neuzeit. Oder sagen wir überhaupt, nehmen wir ruhig bis zur griechischen Philosophie dazu. Da. Obwohl da noch viele Philosophen sind, die wirkliche Einsichten hatten. Ich meine, diese Art von Denken entsteht eigentlich dort, wo ich nur mehr das Denken als Spiegelbild habe und in Wahrheit keine wirkliche Einsicht. Sondern nur diese logischen Zusammenhänge allein erkenne. Aber das ist ja, wenn ich einen logischen Zusammenhang durchschaue, ist das eigentlich noch keine wirkliche Einsicht. Ja. Also ich konstruiere mir was, von dem ich dann nachverfolgen kann, das ist schlüssig. Aber wirkliche Einsicht heißt ja, ich überschaue das eigentlich in einem Moment. Bei den Griechen war das schon teilweise so, dass die ganze Mathematik oder so auf diese Einsicht aufgebaut war. Weil sie haben im Grund auch mathematische, also Zahlenbeweise geometrisch geführt und das heißt, sie haben eine Zeichnung gemacht. Daneben steht siehe. Und das ist der Beweis. Wenn du das nicht siehst, bist du selber schuld. Du musst eigentlich anhand der Zeichnung sofort erkennen, dass das die Wahrheit ist, also weiß ich nicht, Lehrsatz des Pythagoras oder sonst wo. Anhand der Zeichnung sehe ich das, oder die Winkelsumme des Dreiecks, das habe ich eh schon öfter aufgezeichnet.
Das steht in der kyrillischen Hochzeit, ist es genauso, ne? Mit den Zeichen.
Ja, genau. Also es ist richtig. Eigentlich, du schaust das Zeichen an und du hast damit den Schlüssel, die Zusammenhänge zu erkennen. Na gut. Schauen wir uns einmal den Anfang an. Also die ganze Schilderung beginnt am Vorabend von Ostern, wobei hier, man muss denken, es ist 1604 geschrieben oder begonnen worden zu schreiben, das ist die Zeit der Reformation schon, das ist ja bald dann der 30-jährige Krieg, der geht um Katholizismus und Reformierte und so weiter, zumindest äußerlich, in Wahrheit sind es einfach egoistische Gründe der verschiedensten Leute, die sich bereichern wollen oder Macht haben wollen oder sonst was und die Religion vorschieben. Aber immerhin, also, und das kommt also aus dem protestantischen Bereich, ja, der Johann Valentin André, der es niedergeschrieben hat, wo wir schon sagten, dass er im Grunde eine Art Medium, kann man fast sagen, dafür war. Weil er selbst in Wahrheit nichts davon verstanden hat. Das zeigen seine späteren Schriften. Und er distanziert sich dann auch zunehmend davon. Und sagt, das war halt irgendeine Jugendspielerei oder irgend sowas, sagt er selber. Also.
Und diese Zeichen sind auch von ihm?
Die Zeichen sind auch von ihm, ja. Ja, es ist alles von ihm. Ja, es ist oft so, dass Leute geniale Dinge schreiben, und keine Ahnung davon haben. Das ist eher der Regelfall als die Ausnahme. Es gibt also viele geniale Dinge, wo die Leute nicht durchschauen, nicht wirklich in der Tiefe durchschauen, was sie da geschrieben haben. Das ich meine, das ist halt ein Zeichen einer wirklichen Inspiration oder sogar Intuition, die da ist. Also in dem Fall könnte man sicher als Intuition bezeichnen, die da ist. Die wahrscheinlich nicht durch besonderes Verdienst da ist, also dass er einen Schulungsweg so intensiv gegangen ist, obwohl er einem Kreis angehörte, der sich mit solchen Dingen beschäftigt hatte, also dieser Tübinger Kreis oder was. Da waren mehrere und viele, die ihm auch Anregungen gegeben haben. Das hat sicher dazu beigetragen. Aber man muss ja denken, er war 17, 18 Jahre zu der Zeit, wo er das niedergeschrieben hat. Also ganz jung. Ich meine, sicher war das schon damals ein Zeitalter, wo man schon ziemlich bald den Universitätsabschluss gemacht hat. Also wenn man hat in der Regel mit 16 begonnen zu studieren oder so, in der Größe 15, 16, Also so wie wir jetzt die Oberstufe haben, hat man eigentlich damals das Studium begonnen. Und man kann sagen, was heute Matura ist, war damals Hochschulabschluss in etwa. Aber trotzdem, also das heißt, es ist niedergeschrieben auch zu einer Zeit, wo zwar natürlich das eigene Ich-Bewusstsein schon erwacht ist, weil das ist ja auch so ums dritte Lebensjahr der Frühjahr, aber voll da ist es ja noch nicht. Also dass der Mensch sich wirklich selbst führt durch das eigene Ich, das fängt so in der Regel ums 21. Lebensjahr an. Bei manchen ein bisschen früher, bei manchen dauert es wesentlich länger. Es kommt auch vor, bei manchen weiß ich nicht, ob es jemals passiert, aber theoretisch zumindest.
Also ein Wunder, sagen wir mal ein Wunder.
Ja, genau. Ja, also aber auf was ich hinaus wollte, es ist also aus protestantischer Grundhaltung heraus geschrieben und am Abend vor dem Ostertag heißt in dem Fall am Gründonnerstag, also am Abend vor dem Karfreitag. Weil für die Protestanten ist der eigentliche Ostertag ist der Karfreitag. Das ist der Wesentliche. Während in der Ostkirche ist es wieder ganz die Auferstehung natürlich und der Ostersonntag. Und bei den Katholiken ist so in der Mitte irgendwo beides. Also ich lese euch einmal ein Stückchen vor, dass wir so ein Gefühl dafür kriegen. An einem Abend vor dem Ostertag saß ich an einem Tisch. Ich hatte mich meiner Gewohnheit nach mit meinem Schöpfer in meinem demütigen Gebet genugsam ausgesprochen und vielen großen Geheimnissen, deren mich der Vater des Lichts, seine Majestät, nicht wenige hat sehen lassen, nachgedacht. Als ich mir nun meinem lieben Osterlämmlein ein ungesäuertes, unbeflecktes Küchlein in meinem Herzen zubereiten wollte, kommt mit einem Mal ein so grausamer Wind daher, dass ich nicht anders meinte, als dass der Berg, der rein mein Häuslein gegraben ist, vor der großen Gewalt zerspringen müsste. Weil mir aber solches der Teufel, der mir manches Leid getan, nichts antat, fasste ich einen Mut und blieb in meiner Meditation, bis mich, wieder meine Gewohnheit, jemand am Rücken berührte. Davon ich dermaßen erschrocken, dass ich mich kaum umsehen traute. Dennoch stellte ich mich freudig, als menschliche Schwachheit bei dergleichen Sachen sein kann. Also, er ist in der Meditation, er spricht ein Gebet, er bereitet sich dieses Küchlein, dieses unbefleckte Küchlein, seinem lieben Osterlämmlein, also dem Christus eigentlich, bereitet er dieses unbefleckte Küchlein in seinem Herzen, also eigentlich das Sakrament, aber im Inneren erlebt. Und dann passiert es also, dass plötzlich dieser Sturm kommt im Erleben. Das ist ein relativ typisches Erleben, wenn eine geistige Schau beginnt. Und zwar auf der elementarsten Ebene, nämlich der Eintritt in die elementare Welt. Das ist das, was im ersten Mysteriendrama der Capesius und der Strada erleben, wenn sie da zum Geist der Elemente kommen. Und das ist sehr turbulent, weil die elementarische Welt, also die unmittelbar hinter der sinnlichen Welt sozusagen steht, einmal als Grundnatur hat, dass sie bewegt ist. Es gibt keine festen Konturen, nichts, es ist ständige Bewegung. Und zwar Bewegung in allem, in Farben, in Formen, in Klängen. Also was wir uns an Sinnesqualitäten vorstellen können, ist alles in Bewegung. Es sind tatsächlich ja dort, ist der Bereich der eigentlichen Sinnesqualitäten auch, die durcheinander wirken, aber eben nicht jetzt an Gegenstände gebunden. Das heißt, man kann sich das vorstellen, als würden die Farben, die Klänge und das alles sich loslösen von den Dingen. Also das heißt, der Klang der Musik ohne Musikinstrument ertönen, die Farben ohne einer Leinwand erscheinen, oder ohne irgendeiner Luft, wo sich's dann wenigstens bricht, sondern die reine Farbe, der reine Klang,
ein reines Erleben,
also das heißt, und das also mit großer Gewalt, also das heißt sehr, sehr eindrucksvoll, sehr, sehr intensiv vom Erleben her.
Weil man, eine Sekunde.
Zeiterleben hört eigentlich in, obwohl Bewegung erlebt wird, kann man aber nicht sagen, es ist Zeiterleben, weil eigentlich, wenn man es jetzt vergleichen würde und dann schaut, wenn man aus der Meditation oder aus der Schau aufwacht, es ist, der Zeiger steht noch genau auf derselben Stelle wie vorher im Grunde. Das heißt, man ist eigentlich in einen Bereich der Zeitlosigkeit eingetreten. Also, weil man kommt ja in die ätherische Welt hinein letztlich. Die ätherische Welt ist die Zeit. Und daher erlebe ich aber in der ätherischen Welt keine Zeit mehr. Weil ich fließe sozusagen mit der Zeit. Also ich bin jetzt die Bewegung der Zeit in gewisser Weise. Also das, in Worten ist das schon wieder nur sehr schwer zu fassen, aber es ist zeitlos. Es, ich weiß nicht, so wie die Physik vom Licht spricht. Das Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Nach der Relativitätstheorie heißt es, dass die Zeit, je schneller etwas sich bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit. Bei Lichtgeschwindigkeit vergeht die Zeit null. Das heißt, ein Lichtstrahl, von dem wir feststellen, der braucht zum Beispiel von der Sonne 8 Minuten zu uns, für den Lichtstrahl selber vergeht überhaupt keine Zeit. Also es ist aus dem Zeitgeschehen völlig herausgehoben. Also so nur vergleichsweise gesprochen jetzt. Also es ist ein unheimlich turbulentes und sehr intensives Erlebnis. Weil wir müssen denken, die ganzen Sinnesqualitäten, die wir hier erleben, Farben, Klänge und so weiter, sind eben nur ein Spiegelbild davon. Von diesen eigentlichen Sinnesqualitäten, die, naja, diese elementarische Welt aufbauen. Die besteht aus dem im Grunde. Also der zweite Bereich der Astralwelt ist der Bereich der flutenden Reizbarkeit. Das ist der Bereich, in dem das ist, woraus wir unsere Sinnesqualitäten schöpfen, im Grunde. Weil, was sind Sinnesqualitäten? Was ist Rot eigentlich? Das ist eine gute Frage. Na, der Physiker wird sofort sagen, naja, elektromagnetische Welle, Wellenlänge etwa 600 Nanometer, ein bisschen darüber, 650 vielleicht. Also langwelliges Licht sozusagen. Und darüber beginnt dann der Infrarotbereich und so weiter. Nur peinlicherweise weder Elektrizität noch Magnetismus erleben wir direkt mit unseren Sinnen. Also das heißt, mit unserem Farberlebnis hat die elektromagnetische Welle nur so viel zu tun, als sie in der sinnlichen, physischen Welt als Träger für dieses Erlebnis notwendig ist. Also das heißt, ohne dass eine elektromagnetische Welle auf mein Auge trifft, erlebe ich keine Farbe. Aber über die Farbe sagt man die elektromagnetische Welle gar nichts. Eine Welle kann überhaupt nicht was über Farbe sagen, weil das eine ist ein Bewegungsvorgang, das kann ich höchstens mit Bewegungssinn erleben, und das andere ist etwas, was ich mit dem Farbsinn, nennen wir es einmal so, erlebe. Also mit dem Lichtsinn, wie immer wir es nennen wollen.
Und wenn ich ihn habe.
Wenn ich ihn habe, ja. Wenn ich ihn habe. Weil wir haben natürlich also viele Qualitäten auch, die in der Astralwelt, in der untersten Sphäre der Astralwelt, und das ist eigentlich diese sogenannte elementarische Welt. Das ist die Welt, wo ätherisch-astralisches sich durchdringen, also die unteren Bereiche, man könnte sagen, die unteren Bereiche der Astralwelt beziehungsweise die Ätherwelt, die überlappen sich. Also man sieht, das sind schon wieder alles so menschliche Begriffe. Ätherwelt, Astralwelt, wenn man sich vorstellt, jetzt also physische Welt, dahinter Ätherwelt, dahinter Astralwelt, darüber Geisteswelt. Dann ist das ein Schema, das wir uns aufstellen. In Wahrheit durchdringen sich die alle. Und nur durch mein Bewusstsein kann ich mich auf das eine oder andere mehr konzentrieren. Und dadurch kriege ich jetzt ein relativ reines Bild von der Astralwelt. Wenn ich mich mehr fokussiere auf die Ätherwelt, kriege ich halt mehr Bild von der Ätherwelt. Aber in Wahrheit durchdringt sich das alles. Also jedenfalls, in dieser Welt sind also die Sinnesqualitäten in ihrer Reinheit und daher viel intensiver als in der Abschattung, die wir hier haben, weil hier wird sie abgeschattet, eben gerade dadurch zum Beispiel, dass jetzt plötzlich eine elektromagnetische Welle Träger der ganzen Erscheinung ist, die eigentlich mit der Farbqualität null zu tun hat. Nichts zu tun hat. Die elektromagnetische Welle ist deswegen ein Träger oder sehr gut geeignet als Träger, weil sie eigentlich mit keiner Qualität korrespondiert. Das ist nämlich das Interessante. Für die elektrischen und magnetischen Dinge gibt es solche Qualitäten nicht. Gerade deswegen wirkt es nicht störend auf Träger zum Beispiel von Farberscheinungen oder so weiter zu sein. Also in Wahrheit haben nicht nur wir als Menschen dieses Wahrnehmungsvermögen, dieses Unmittelbare für die Elektrizität nicht, sondern auch die Tiere im Wesentlichen nicht. Weil das sind Kräfte, oder sagen wir es einmal so, es sind Kräfte, die aus der unteren Welt kommen. Und sie haben in dem Sinn keine eigenständige Qualität, die sie liefern, aber sie zerstören die andere oder schatten sie ab zumindest. Das passiert also, indem einerseits jetzt das Licht oder die Farbqualitäten der elektromagnetischen Welle übergeben werden, indem sie dann sogar weitergeleitet werden in den Nerven durch elektrische Impulse, schon wieder Elektrizität, und wo Elektrizität ist, ist immer auch Magnetismus dabei. Anthroposophisch gesprochen heißt das, es ist Luzifer und Ahriman dabei, weil der Luzifer hat mehr mit der Elektrizität zu tun, der Ahriman mehr mit dem Magnetismus. Daher, weil das Reich Ahrimans die Tiefe der Erde im Grunde ist, das Erdmagnetfeld, das ist eine ahrimanische Erscheinung in Wahrheit. Und besonders dort, wo bestimmte Verwerfungen in den Magnetfeldlinien sind, dort wird es besonders kritisch. Es gibt so kritische Stellen, also wo die Magnetfeldlinien nicht so geradlinig gehen wie normal, sondern wo es Verwerfungen drinnen gibt.
Aber mit Geräten kann man das alles
feststellen? Das kann man mit Geräten feststellen, genau. Das ist nämlich der Unterschied auch. Also Elektrizität, Magnetismus kann ich ohne weiteres mit Messapparaten feststellen, aber die Farbe als solche nicht. Das ist nämlich das Interessante. Die elektromagnetische Welle kann ich messen. Daher kann ich natürlich Wellenlängen kann ich bestimmen. Aber die Farbe habe ich damit nicht. Ich kann höchstens ich als Mensch vergleichen, die Farben irgendwo. Ich kann es indirekt machen, indem ich Farbfilter habe, und dann kann ich natürlich eben die Wellenlängen messen. Und wenn gleiche Wellenlängen durchkommen, kann ich sagen, es ist dieselbe Farbe. Wobei es dann sehr interessante Erscheinungen gibt. Weil zum Beispiel 600 Nanometer ist also rot in etwa. Und ich kann aber auch, und 400 Nanometer oder darunter ist blau. Ja, wie schaut es jetzt dazwischen aus? Ich kann Blau und Rot nehmen und kann eine Mischung herstellen, die grün ist. Mhm. Dann habe ich aber keine Wellenlänge von in der Mitte von, weiß ich nicht, 500 Nanometer, ja, sondern ich habe 400 und 600. Mhm. Und wir erleben trotzdem grün.
600 Mittel, ja.
Der Mittelwert ist da, nur die Wellenlänge ist nicht da in Wahrheit.
Kommt dann grün raus?
Ja, ungefähr. Also es liegt im grünen Bereich irgendwo da. Also
ich kann mit unseren heutigen Mitteln kann ich sagen, ja, das liegt in der Mitte.
Genau.
Und das ist alles logisch.
Genau. Und dem entspricht dann auch also eine Wahrnehmung des Grünen. Das heißt, ich erlebe dann schon Grün dabei. Nur de facto ist einfach keine Welle da, die passende Wellenlänge für Grün in Wahrheit hat. Kann man natürlich auch jetzt wieder erklären, weil es gibt halt im Auge drei verschiedene Farbrezeptoren. Und je nachdem, welche erregt werden, elektrisch erregt werden, im Grunde daraus ergäbe sich dann die Farbmischung. Rein rechnerisch stimmt es mit den Wellenlängen und so weiter. Weil die sind in verschiedenen Wellenbereichen sensitiv und dann wird das sowieso weiterverarbeitet. Aber es hat das alles, diese ganzen Prozesse, nichts mit der Farbqualität zu tun. Das ist schon wieder auch so ein Problem, was heute herumrätselt oder seit Ewigkeiten schon herumrätselt. Ja, wie kommt es jetzt dann zum Farberlebnis? Weil das hat noch nirgendwo einen Platz. Weil bis ins Gehirn hinein finde ich maximal elektrische Vorgänge. Durch die Nervenleitung weiter, wo ist die Farbe? Jetzt weiß man nicht, wo das wäre. Vorher hat man gesagt, ja, da ist dann noch ein kleiner Homunculus drin, der dann drin die Farbe wahrnimmt. Na, das ist ja dann komplett versponnen.
Sind die Graphien vom Kopf und so weiter, kann ich dann schon sagen, es werden dann diese Zentren, ja, angeregt.
Ja, ja, das kann man genau verfolgen. Man kann natürlich genau zeigen, wo der optische Kortex ist, der liegt mehr hinten. Und das kann man genau, also man kann so ziemlich genau zuordnen, welche Zentren für Farbwahrnehmungen zuständig sind. Es gibt Zentren, die sind für senkrechte Linien zuständig, es gibt welche, die für 30 Grad geneigte Linien zuständig sind. Also das kann man verfolgen.
Könnte man denken, wenn es soweit genau festgelegt ist, kann ich dann sagen, der Mensch hat in den Augenblick Grün empfunden.
So. Man kann das zumindest mit großer Sicherheit postulieren, obwohl in Wahrheit noch zumindest die Auflösung nicht gut genug ist, um das mit wirklicher Sicherheit zu sagen.
Also, aber jetzt noch nicht, aber man wird hinkommen, bin überzeugt.
Ja, ja, bis zu einem gewissen Grad, na, man muss rechnen, die Musterverteilung ist dann bis zu einem gewissen Grad schon sehr individuell wieder. Mhm. Und das Gehirn ist nämlich das Peinliche, es stimmt zwar, dass man gewisse Areale, gewissen Funktionen im Prinzip zuordnen kann und wenn eins beschädigt ist, gibt es entsprechende Ausfälle, aber das Gehirn ist ziemlich flexibel. Also zum Beispiel bei Blinden, die das Sehen halt nicht haben, was machen die mit ihrer Sehrinde? Also das heißt mit dem Bereich da hinten. Bei Blinden wandelt sich die um, auch nämlich wenn er später erblindet durch einen Unfall oder durch irgendwas, bildet sich langsam die Sehrinde zu einer Hörrinde um. Und er hat jetzt ein größeres Areal zur Verfügung, um die akustischen Eindrücke sozusagen zu spiegeln. Oder Tastsinn und diese Dinge. Ja. Also das Gehirn ist flexibel, also es stimmt nicht hundertprozentig, dass man die Funktionen genau lokalisieren könnte, weil es gab so den Traum, also wenn ich sage, da leicht eine Gehirnzelle sozusagen auf, dann weiß ich, jetzt denkt er genau das.
Oder hat er diese Farbe.
Ja. Und das stimmt nicht, weil außerdem ist es verteilt über mehrere Bereiche, es ist nicht konzentriert in einem Bereich. Das
auch da wird man mitteln, bin überzeugt. Da wird man sagen, 100 Menschen, ja, und im Mittel empfinden diese Menschen Grün an diesen drei Punkten.
Ja, ja. Aber dann wird das Problem ist dann nur, dass im Einzelfall genauso nicht stimmen wird wie bei der Sterbestatistik. Ja. Weltweit ist jetzt der Durchschnitt Lebensalter 72, also die ganze Erde zusammengenommen. Aber was sagt das über einen einzelnen Menschen? Also im Grunde gar nichts. Also er kann als Baby schon sterben oder er kann, weiß ich nicht, 110, 115 Jahre, 120 vielleicht werden, gab es auch schon.
Also aber meine Botschaft ist, die Wissenschaft wird es so weit bringen, dass sie sagt, wir haben das erkannt.
Ja, sicher, aber es wird halt nichts nützen. Das ist das Problem. Und es ist auch gut, wenn es das anstreben, weil wir dann sehen, dass man mit dem allein nicht weiterkommt. Das ist genau der Punkt, nämlich. Und vor allem, es ist eben nirgendwo die Qualität, trotzdem grün, rot, blau oder was, hat mit dem nichts zu tun. Überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Das heißt, Farbe ist in Wahrheit ganz was anderes. Was ich da beschreibe, ist nur das Spiegelinstrument. Und ist kein Wunder, dass es mit elektrischen Impulsen arbeitet, auch ein normaler Spiegel für Licht hängt ja auch damit zusammen, wodurch wirkt der Spiegel, durch den dunklen Belag und insbesondere am besten einen Silberbelag oder irgend sowas, also einen metallischen Belag hinten. Und was sind Metalle, sind elektrisch leitend. Mhm. Es ist nämlich alles das, was elektrisch leitend ist, spiegelt. Ist undurchsichtig. Ist undurchsichtig und spiegelt. Weil die Elektrizität das Licht zurückwirft. Die lässt es nicht rein. Also die schließt es aus. Mhm. Und daher sind alle elektrischen Dinge.
Dann habe ich aber die Wahrheit im Spiegelbild. In dem, was vom Spiegel reflektiert wird.
Ja, ja. Ja, ja. Genau. Nur, es wird abgeschwächt. Also schon beim normalen Spiegel, weil das Spiegelbild ist natürlich im Vergleich zu dem ursprünglichen Licht, das kommt deutlich abgeschwächt. Mhm. Weil ja nicht nur, es wird ja nicht zu 100% reflektiert, sondern es wird ein nicht unbeträchtlicher Teil auch absorbiert. Mhm. Weil es muss in Wahrheit eindringen, kann aber nicht sehr weit eindringen, da wird jetzt ein größerer Teil geschluckt. Mhm. Und der Rest wird reflektiert. Also in Wahrheit ist das Spiegelbild wesentlich blasser, ja, schon von der Intensität her als das Original.
Ja. Die Qualität der Farben habe ich zwar, jetzt sage ich, ja, wenn das so ist, dann habe ich die Qualität der Farbe wohl nicht exakt, aber doch muss die Qualität der Farbe da sein. Die Welle ist weg, die Trägerwelle ist weg.
Die Trägerwelle sie ist nicht ganz weg, weil was zurückgeworfen wird, ist auch wieder eine elektromagnetische Welle. Sie wird nur beeinflusst, natürlich schon. Also es kann, also weiß nicht, wenn ich einen Goldbelag nehme, wird das nicht so gut für einen Spiegel sein, weil das Gold hat eine gewisse Eigenfärbung. Und das würde schon verfälschen, die ganze Geschichte zum Beispiel. Also daher nimmt man die ganzen eher mondenhaften Metalle, also die silbrigen Metalle, die besser sind. Aber man nimmt in der Regel auch kein Blei, weil das Blei das wieder sehr stumpf macht und sehr stark abdunkelt. Also Silber, das Mondenmetall, ist tatsächlich das Idealste dafür. Also der Zusammenhang ist schon von da, Mond als großer Spiegel am Ding und Silber zur Ordnung von der Qualität. Dieses möglichst unverfälscht zurückwerfen zu können, stimmt es in beiden Fällen. Also der Mond ist auch dazu, möglichst unverfälscht das Sonnenlicht zurückwerfen zu können. Aber da habe ich natürlich auch die ganze Geschichte, wenn ich es physikalisch betrachte, mit dem Elektromagnetismus drinnen. Und das führt aber dazu, dass ich sehr wohl also die Farbqualität habe, aber ich habe sie nicht in der Reinheit, wenn ich sie rein geistig erlebe. Also auf das wollte ich eigentlich hinaus. Sondern ich habe vielleicht, weiß ich nicht, 5% davon oder weniger. Wahrscheinlich nur 1% davon. Das heißt, wenn ich jetzt rein geistig zu erleben beginne, sind die Farberlebnisse stärker, sind die Klangerlebnisse stärker, intensiver, bedrängender vielleicht, daher nimmt man es als gewaltige Bedrohung auch statt. Es ist alles, es sind Bewegungserlebnisse sind stärker, das heißt, in der Regel ist mit dem Eintreten in die elementarische Welt auch Beben, Erschütterung zu erleben, also man hat das Gefühl, alles bebt. Das ist also ganz, ganz intensiv und das Ganze erzeugt in der Regel, wenn es das erste Mal passiert, mit Sicherheit ein großes Angsterlebnis. Und nämlich dieses Angsterlebnis kann kann oft dann so stark sein natürlich, dass ich genau das, was der Christian Rosenkreuz macht, nicht mache, mich dann trotzdem im Gottesvertrauen umzudrehen. Mhm. Weil das ist
André. Valentin André.
Naja, aber er schildert die Erlebnisse des Christian Rosenkreuz. Also die Schilder, es stimmt, es ist niedergeschrieben, ist es zumindest mit der Hand von Johann Valentin André, aber das, was drinnen ist, also da garantiere ich, das ist nicht ein Beistrich in Wahrheit vom Johann Valentin André wirklich, sondern das ist 1:1 eine Eingebung, mit Sicherheit.
Das habe ich jetzt. Da war ich dann nicht. Also,
er schildert den Rosen. Also eigentlich spricht in Wahrheit der Christian Rosenkreuz durch den Johann Valentin André. Ich meine, abgesehen von sicher gewissen, sage ich mal, redaktionellen Veränderungen, die der Text erfahren hat, bis zu seiner Veröffentlichung im Druck. Weil im Druck ist es erst erschienen, glaube ich, 1616. Also wirklich kurz vor Beginn des 30-jährigen Krieges. Und obwohl es eben schon 1604 handschriftlich niedergeschrieben war und sicher in mehreren Kopien auch, die kursiert sind, dann schon zu der Zeit, also in handschriftlichen Abschriften zunächst. Und da sind sicher auch gewisse Änderungen passiert. Also die Urhandschrift, glaube ich, von 1604 ist nicht vorhanden, oder ich weiß, ich kenne sie zumindest nicht. Also das wäre jetzt natürlich eine eigene Geschichte, das zu verfolgen, wie sich der Text ein bisschen verändert hat. Also er ist sicher nicht ganz gleich geblieben. Und da ist jetzt dann natürlich die Frage, ob sie da gewisse Abweichungen von dem eingeschlichen haben, was eigentlich der Christian Rosenkreuz gegeben hat. Also das ist fast anzunehmen.
Sind aber die Zeichnungen wohl wesentlich wichtiger?
Die Zeichnungen sind sehr wesentlich, ja. Obwohl nicht so viele drinnen sind. Also es ist manchmal so eine Schrift in so einer Art Geheimschrift drinnen, die man nicht lesen kann. Das ist daher auch überhaupt nicht erläutert. Und eben dieses Monatszeichen. Ja, aber das typische Erlebnis eben, also beim Eintritt in die elementarische Welt, also diese starken Sinnesqualitäten, die auftreten, dieses Beben, dieses Donnern, wenn man so will, also so kann man es übersetzen, jedenfalls, also Geräusche, die sehr stark und sehr, sehr erschreckend sind, Blitz, weil die Lichterlebnisse plötzlich sind, obwohl ich in der Zeitlosigkeit bin, trotzdem, aber es ist wie bei einem Traum, nicht? Weil ein Traum ist, es fällt der Sessel um, der löst einen Traum aus. Und ich merke aber noch beim Aufwachen, wie es der Sessel ist, der umgefallen ist. Und währenddessen habe ich eine ganze Kriegshandlung, eine Riesenschlacht erlebt mit Kanonen, Donner und was Gott was alles. Das heißt, womöglich hat sich das über Tage hingezogen im Erleben, bis wirklich die Schlacht ausgebrochen ist, bis die durchgekämpft ist, mit allem drum und dran, das alles ausgelöst, nicht durch das Geräusch. Und noch ehe der wirklich ganz am Boden ist, ist es da. Also auch bei Träumen kann er in diese Sphäre der Zeitlosigkeit total hineinkommen. In der Meditation sowieso, also da kann man das unter Umständen wirklich beobachten. Wenn man so mit einem halben Auge trotzdem draußen ist und die Uhr beobachtet. Es ist nicht leicht, es gelingt nicht oft, weil es ist leichter, sich jetzt nur auf das eine oder nur auf das andere zu konzentrieren, obwohl man es eigentlich im modernen anthroposophisch-rosenkreuzischen Weg beides nebeneinander haben sollte. Also das heißt, die geistige Wahrnehmung und die sinnliche zugleich. Also die sollte es nicht stören. Also das heißt, sinnlichkeitsfrei dabei zu werden, heißt nur, das ist zwar da, aber es stört mich jetzt nicht. Ich kann es aber trotzdem durchaus beobachten. Also, aber das ist ziemlich schwierig. Aber es gelingt manchmal, dass man das in der Meditation richtig beobachten kann. Das ist faszinierend, der Zeiger rührt sich nicht. Und es ist eine Fülle da, es dauert, du denkst, endlos, jetzt habe ich eine Stunde meditiert und der Zeiger rührt sich nicht. Es ist nichts Praktisches. Es ist dann irgendwann, wenn du schon rauskommst aus der Meditation, geht er weiter. Und das heißt, das ist wirklich in einem Moment im Grunde. Und wenn ich sage, ich tue jetzt quasi 10 oder 15 Minuten meditieren, in Wahrheit brauche ich die Zeit, um überhaupt reinzukommen in das Ganze. Das ist die eigentliche Zeit. Also das wirkliche Ergebnis ist in der Zeitlosigkeit. Also dort ist sie vorhanden. Und der Rest ist nur Vorbereitung und wieder herauskommen aus dem Ganzen.
Aber dafür dann sehr intensiv
und frischlich. Ja, richtig. Richtig. Aber jedenfalls ist das Ganze so dramatisch, dass man wirklich ganz klar nicht nur das Gefühl hat, sondern man weiß, wenn ich mich umdrehe, sterbe ich. Es ist der Tod. Und es ist es ja in gewisser Weise tatsächlich, weil ich trete jetzt genau in die Welt ein, in die ich mit dem Tod eintrete als allererstes. Dass da das Erlebnis dann ein bisschen anders ist und nicht in der Regel immer gleich mit dem ganzen Donner oder so verbunden ist, hängt damit zusammen, dass durch den Todesprozess das Ganze ein bisschen in der Zeit auseinandergelegt wird. Das heißt, weil der Tod ist so ein, also der wirkliche Tod ist so ein zitzelweiser Prozess im Grunde. Außer jetzt bei einem Unfall kann es anders sein. Aber jedenfalls ist der Weg der Einweihung oder der Weg, also wo ich zu einem geistigen Erlebnis komme, heißt ja im Grunde, ich trete in die Sphäre ein, in die man auch mit dem Tod eintritt. Also es ist ganz richtig und das ist einem in dem Moment ganz klar bewusst. Und man denkt in dem Moment, aber auch natürlich nicht jetzt, ja, ich werde dann eh aber wieder zurückkommen, es ist ja nur Meditation oder was, sondern es ist so real, dass ich wirklich vor der Entscheidung stehe, drehe ich mich um, sterbe ich oder nicht. Und da ist es sehr leicht zurückzuzucken davor. Also das ist ganz klar. Und es kommt da dann natürlich genau die Situation, ähnlich wie im Mysteriendrama, das ist ja ganz toll geschildert, wo man sich eigentlich im Grunde hinten und vorne nicht auskennt. Und wo die ganzen Gedanken, die ich vielleicht mitbringe oder was, sie alle als unbrauchbar erweisen. Also wie es euch der Geist der Elemente deutlich erzählt. Also.
Muss sich auch alles umkehren. Ne?
Das wäre dran. Es
der Junge ist alt.
Ja.
Und der Alte ist jung.
Genau. Also die Dinge sind im Spiegelbild auch, das heißt in Wahrheit nicht im Spiegelbild, sondern in der richtigen Gestalt in einer gewissen Weise. Das ist es nämlich, weil hier sehen wir es im Spiegelbild, im abgeblasten Spiegelbild. Und es ist ja ganz richtig, dass von der seelischen Qualität ist der Strader uralt, durch die arimanischen Kräfte, mit denen er umgeht. Ist er uralt. Jeder, der mit einem Ariman im Bunde ist, ist innerlich uralt, kann äußerlich aber ganz anders wirken. Es ist unterschiedlich. Und der Capesius ist eigentlich der hat halt mehr das Luziferische, das heißt, er ist eigentlich ein totaler Jüngling. Das ist, der tanzt im luziferischen Bereich in Wahrheit am liebsten.
Und aber auch vom Sachlichen her, ja, ist der Junge alt, ja, also das Gegenbild dazu, ja, trägt er mit sich.
Ja.
Weil der Junge, weil er hat ja auch das Gegenbild
bei sich. So ist es. Ja, und vor allem, ich meine, bei Capesius und Ding, also in der Szene geht es ja darum, was wirklich ihr inneres seelisches Wesen ist. Also das äußere Lebensalter spielt dabei sowieso überhaupt keine Rolle. Das ist völlig egal. Also das ist egal. Das ist,
ist wesentlich.
Ist nicht wesentlich. Ich meine, in dem Fall ist halt sozusagen zufällig unter Anführungszeichen der Capesius der Ältere äußerlich und der Stader der Jüngere, aber es könnte anders auch sein. Ja. Dann würde es sogar zusammenstimmen, aber dann. Das heißt, man kann auch nicht immer sagen, es kommt dort das Gegenteil. Weil die äußere Erscheinung einfach, die ist sowieso sehr relativ. Wie soll ich sagen, ein Mensch, der sehr stark mit den arimanischen Kräften zu tun hat, ist im Grunde von der Geburt oder sehr früh, und sehr früh an, wenn er halt erfasst wird von den arimanischen Kräften, ist er alt. Immer. Egal, ob er jetzt 5 Jahre alt ist oder 20 Jahre oder 50 oder 90, er ist immer alt. Und jemand, der mehr im Luziferischen lebt, ist immer jung, auch mit 90, innerlich. Ja. Deswegen kann er trotzdem äußerlich gebrechlich sein und du siehst das ihm nicht an. Also das heißt, das sind in Wahrheit zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja. Irgendwo. Aber es kommt die Wahrheit heraus.
Es kommt da die Wahrheit, das ist richtig, ja, es kommt da die Wahrheit heraus, was wirklich das innere Wesen betrifft. Und zwar hängt das natürlich das Alter schon sehr stark mit den ätherischen Kräften zusammen, ob die geschmeidiger, beweglicher sind oder steifer eben sind. Das arimanische macht sie unheimlich steif, weil das ist genau das, was die logisch präzisen technischen Gedanken erzeugt. Das mehr luziferische Denken ist beweglich. Das entspricht eigentlich dem ätherischen viel mehr. Das heißt, das Luziferische tut die Lebenskräfte eigentlich eher beflügeln irgendwo. Manchmal ist es vielleicht sogar zu sehr zum Überschäumen bringen. Der Ariman tötet ab. Ja, also durch dieses Erlebnis geht man durch und jetzt ist eben die Frage, wende ich mich um oder wende ich mich nicht um. Der Christian Rosenkreuz ist also im Gottvertrauen so fest, dass er sich umwendet. In dem Fall. Und darauf vertraut also, dass er sich dem freudig letztlich stellt. Also er kommt darüber. Ich meine, was da in den kurzen Sätzen drinnen steckt, ist aber wirklich also ein hochdramatisches Erlebnis. Es ist, wenn man so ein Erlebnis einmal im Leben herangekommen ist, dann verlässt einen das nie wieder, so dramatisch ist das. Also da ist selbst das Erleben in einer äußeren Gefahr ist wahrscheinlich nicht so stark als wie da das Erlebnis. Nämlich deswegen, weil du es doch voll bewusst mitbekommst. Ich meine, wenn du eben normal durch einen Unfall oder durch irgendwas stirbst und ja nicht vorbereitet bist darauf, ist das Bewusstsein auch nicht offen genug, um das alles wirklich mitzuleben in der vollen Intensität. Ich meine, es kann ohne weiteres sein, dass Menschen den eigenen Tod völlig verschlafen.
Ja.
Das ist, ja. Das ist gar nicht selten, nicht nur, weil einer vielleicht im Schlaf stirbt. Da könnte er trotzdem geistig aufwachen, also in dem Moment, wo er rübergeht. Das ist nicht der Punkt, aber es ist gerade heutzutage sehr häufig, dass die Menschen gar nicht mitkriegen, dass jetzt von einer Welt in die andere gewechselt sind. Und natürlich dann irgendwann einmal sie nicht auskennen ganz, weil sie dann in so einer Art Traumzustand nicht völlig wach sind, weil natürlich das völlige Wachbewusstsein hier normalerweise halt mit Hilfe des körperlichen Instruments passiert. Das heißt, ich komme nicht in die volle Klarheit hinein und es ist so wie ein Traum, wo ich ahne, ist es ein Traum oder ist es Wirklichkeit, ich weiß es nicht recht. Und dann ist eine ziemlich starke Orientierungslosigkeit da. Und natürlich dann das starke Streben, irgendwo einen festen Ankerpunkt zu kriegen. Und das ist heute oft der Anker nach unten, dass ich mit einem zurückgebliebenen klammere und irgendwie versuche, da noch an die Sinneswelt heranzukommen, durch sie oder mit ihrer Hilfe. Und das ist nicht unbedingt der glücklichste Weg. Gut, also jedenfalls, er traut sich und er geht mit vollem Bewusstsein hinein. Also er hat gespürt, es ist also jemand hinter ihm, der ihn am Rücken berührte. Und er dreht sich jetzt um und wie mich das Ding zu etlichen Malen beim Rock zupfte, sah ich mich um. Also es wird sogar gezupft. Da war es ein herrlich schönes Weibsbild, deren Kleid ganz blau und mit goldenen Sternen wie der Himmel zierlich besetzt gewesen.
Das erinnert mich an das Paradies.
Ja, absolut, absolut, ja, ja. Also es ist dieses herrliche, schöne Blau irgendwo und mit goldenen Sternen besetzt. Aber lass mir es einfach das Bild einmal stehen. In der rechten Hand trug sie eine güldene Posaune, in die ein Name eingeprägt war, den ich wohl lesen konnte, den zu offenbaren mir hernach verboten wurde. Das steht da nicht drinnen, nirgendwo. Also das heißt, das ist etwas, was jeder selber herausfinden muss. Das sagt eh schon was. Und in der linken hatte sie ein großes Bündel Briefe in allerlei Sprachen, die sie, wie ich hernach erfahren, in alle Lande tragen musste. Also eine Posaune und ein Bündel Briefe. Und auf der Posaune steht jetzt nur ein Name, den er nicht sagen darf. Und der ihm auch nicht gesagt wird, den jeder selber herausfinden muss. Das ist schon ein Hinweis, dass ihn jeder selber herausfinden muss. Beides ist ein gewisser Hinweis, also nur so als Richtung Posaune, Posaunen von Jericho, die Posaunen in der Apokalypse. Also es hat mit Ton, mit Klang erleben zu tun, sozusagen im übertragenen Sinn. Das heißt, es geht in die Richtung Inspiration. Also das heißt, vom Bild, vom bloßen Bild, vom bloß unverstandenen Bild geht es zu einem Inspirationserlebnis. Und Inspiration und der Vergleich mit dem äußeren Klang ist ja insofern gut, weil man sich eigentlich ja so vorstellen muss, Inspiration beginnt mit einem Art musikalischen Erleben. Musik aber spricht noch nicht in Gedanken unmittelbar. Musik, sagt man, geht zu Herzen, also ergreift das Gefühl, ergreift die Seele, aber ich kann natürlich sagen, es ist traurig, es ist freudig oder es hat eine gewisse Stimmung, Melodie. Es hat eine Melodie, aber die gibt mir noch keine Begriffe in dem Sinn, keine festen Begriffe jedenfalls. Und die kommen erst durch die Sprache, also erst die Sprache ist fähig, auch Begriffe zu vermitteln irgendwo, unmittelbar. Also und zur Sprache gehört im okkulten Sinn dann eben auch die Schrift dazu. Also man spricht ja auch von der okkulten Schrift, das okkulte Lesen ist dasselbe wie die Inspiration. Also auf ihrer vollen Höhe ist sie dann, wenn ich die imaginativen Bilder lesen kann. Dazu muss ich sie überhaupt erst einmal wegschaffen, weil wir zuerst in Wahrheit eh nur unsere eigenen Symbole erleben, sei es bewusst gemacht als Meditationssymbol, sei es so traumartig erlebt, so wie der Traum halt was zusammenbastelt, aber das ist im Prinzip unser Gebastel einmal im weitesten Sinne. Das kann sehr sinnvoll aufgebaut sein, sodass es mir wirklich leicht in die richtige Richtung führt, aber es ist jedenfalls noch nicht die wirkliche Imagination, sondern die kommt in Wahrheit erst, wenn ich diese Bilder wegstreiche und sie dann entstehen lasse. Und da kommt aber, das kommt eigentlich erst dann, wenn ich schon bei der Inspiration auch drinnen bin.
Das ist dann die Meditation in der Meditation.
Ja, ja, also das ist ja die große Kunst, dann das Bild im Erleben, das so eindrücklich ist, wegzuschaffen. Ich muss eigentlich einen Zustand in der Meditation kriegen. Zuerst baue ich mir also mit einem symbolischen Bild von mir aus die Meditation auf. Das symbolische Bild ist aber natürlich noch nicht die eigentliche Imagination. Wenn es jetzt gelingt, taucht ein Erlebnis auf, das ist aber immer noch nicht das wahre Bild. Das heißt, das hat jetzt zwar nichts mehr wirklich direkt zu tun mit dem Sinnbild, von dem ich ausgegangen bin, aber es ist trotzdem noch immer nicht die wirkliche Imagination. Die erlebe ich erst, wenn ich auch dieses Erlebnis wegschaffe und warte, was dann kommt. Und dazu brauche ich aber dann schon auch die Stufe der Inspiration, da muss ich durchgegangen sein. Also, weil die Stufe der Inspiration, die schafft einmal das Bild, das alte Bild beiseite. So wie ich beim Lesen ja auch nicht jetzt die Buchstaben bewundere, im Grunde sehe ich die eigentlich gar nicht. Die sind mir nicht wichtig, ich schaue eigentlich durch auf den Inhalt. Also das heißt, die verschwinden eigentlich für mich. Und so verschwindet in der Inspiration das Sinnbild oder auch das Bild, das daraus entsteht zunächst, das verschwindet und das wird der Sinn des Ganzen einmal gegenwärtig. Und wenn ich den habe, dann entsteht ein neues Bild als Folge und das ist jetzt erst die wirkliche Imagination. Also so kompliziert ist die ganze Geschichte.
Inspiration.
Schon Imagination. Durch die Inspiration entsteht, jetzt habe ich das Bild weggeschafft und jetzt kommt aber wieder ein Bild zur Inspiration, ja. Und das ist jetzt die wahre Imagination. Also auf einer tieferen Ebene. Im Grunde lässt sich das noch einmal weiter verfeinern. Das stufenweise kann das weitergehen. Aber es ist also dann immer mehr. Das Bild gewinnt immer mehr, wie soll man sagen, objektiven Gehalt ist da jetzt schon schwer zu sagen, aber doch einen Gehalt, der weniger von meiner Willkür abhängt.
Mehr Gewicht.
Also, wenn ich mir ein Sinnbild hernehme als Ausgangspunkt für die Meditation, dann ist das zweifellos einmal kulturbedingt, wo ich aufgewachsen bin. Es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, gewisse Symbole, die überall vorkommen, ähnlich, aber trotzdem in der genaueren Ausgestaltung gibt es schon deutliche Unterschiede. Also, ein buddhistisches Mandala ist trotzdem anders als eine Ikone oder sonst was. Beides kann als Meditationsbild sehr gut funktionieren. Also es ist unterschiedlich. Es gibt Unterschiede, die kulturbedingt sind. Wenn ich jetzt diese Unterschiede einmal wegwische, komme ich zu einem reineren Bild, sagen wir so. Das ist schon eine Stufe weg. Es ist aber immer noch ein, wie soll man sagen, ans irdisch-sinnlich-menschliche angelehntes Bild in irgendeiner Form. Es ist halt dann bereinigt von den Einseitigkeiten. Daher kommt dann auch eben sowas wie diese einfachen Symbole vor, die nur ein paar Strichern dann sind. Das sind nämlich die fortgeschritteneren Symbole. Bewusst, weil da sind diese Dinge draus. Das ist Linie, Kreis, viel mehr gibt's nicht. Mit denen reicht's, es sind und bei uns stehen ein paar Striche und die sagen dem, der es zu lesen versteht, sagen etwas. Aber das ist ursprünglich aus einem viel reicheren Bild entstanden. Aber eben auch das ist immer noch trotzdem selbst gemacht, zu einem großen Teil. Das schaffe ich durch die Inspiration auch weg. Die Inspiration führt mich jetzt erst hin zu erkennen, was es wirklich ist, was dahinter steckt. Und dann entsteht ein Bild dazu, das jetzt von meiner Willkür frei ist. Das heißt, in diesem Sinne ganz das Wesen wiedergibt, das ich heute betrachte in der Meditation.
Das kann jetzt schon ganz anders sein.
Und das kann ganz anders sein. Das kann ganz anders sein. Und dort bin ich erst bei der wirklichen Imagination auch. Das heißt also, die wirkliche Imagination, dazu muss ich durch die Stufe der Inspiration in Wahrheit durchgehen. Sonst komme ich gar nicht bis zur wirklichen Imagination. Und das geht in Stufen weiter, weil auch die Inspiration immer tiefer dringen kann und dann habe ich immer wieder verwandelt sich auch das Bild und Schleier fallen weg sozusagen. Und, Und mit jedem Schleier, der wegfällt, kann sich das Bild sehr stark wieder verändern. Das erklärt auch, warum ein und dieselbe Sache oft sehr unterschiedlich geschildert werden kann. Je nachdem, welche Schleier ich weggezogen habe oder welche Schleier ich nicht weggezogen habe. Und es ist nicht immer passend, alle wegzuziehen sozusagen oder viele wegzuziehen. Weil manchmal gerade die nächste Ebene wichtig ist. Dadurch verändert sich das Bild aber sehr stark. Also die Geschichte ist sehr komplex. Und eben hier die Posaune und das Bündel der Briefe deutet also auf zwei Stufen eben auch der Inspiration hin, also wo zuerst das musikalische Erleben da ist, das noch nicht so voll den begrifflichen Charakter hat. Musik hat nicht in dem Sinn einen begrifflichen Charakter. Das ist, steht noch davor irgendwo. Es ist eigentlich reicher, aber nicht so klar konturiert. Also erst wenn es zur Sprache wird, bekommst du die klaren Konturen, die gerade für unsere Erdenwelt wichtig sind. Daher am Anfang war das Wort, das gilt also ganz besonders für unsere Erdenwelt. Mit Sphärenharmonie alleine ist sozusagen in gewisser Weise noch zu wenig, solange sie nur als Musik verstanden wird, sondern sie muss Wort werden. Was sie auch wird, in der Stellung der Planeten dann zu den Fixsternen irgendwo. Das, weil der Tierkreis, das sind die Urkonsonanten in Wahrheit. Und Sphärenharmonie im Kleinen ist sozusagen die Musik, die unser Planetensystem macht, könnte man sagen. Die geistige Musik, die das Planetensystem macht. Und erst wenn sie sich aber orientiert am Tierkreis, dann wird sie zur Sprache, dann wird es erst ganz verständlich. Also das heißt, es ist nicht nur wichtig, wie Sonne und Mond zueinander und zur Erde stehen, sondern wirklich verständlich wird es, wenn ja Sevis in Bezug auf den Tierkreis stehen. Das wäre das äußere Bild dazu. Weil dort spiegelt sich das ab. Also daher diese beiden Ebenen hier, also die Posaune, die güldene und in der rechten und das große Bündel Briefe in der linken. So, jetzt geht es aber weiter. Also diese in alle Lande tragen musste, also in allen Sprachen, in den verschiedensten Sprachen sind die Briefe. Also das heißt, na klar, die Inspiration ist nicht an eine bestimmte Menschensprache gebunden. So, sie hatte aber auch Flügel, große und schöne, voller Augen durch und durch, mit denen sie sich aufschwingen und schneller denn ein Adler fliegen konnte. Ich hätte vielleicht noch mehr an ihr bemerken können, aber weil sie so kurz bei mir geblieben und noch aller Schreck und Verwunderung in mir gesteckt, muss ich's sein lassen. Also Flügel hat sie, also sie wird als engelartiges Wesen geschildert. Die werden ja immer mit den Flügeln geschildert. Also Flügel sind im Grunde die ätherischen Arme, könnte man sagen. Beim Vogel sind sie halt physisch geworden, aber im Grunde hat jeder Mensch, auch das im Ätherischen, haben wir auch Flügel.
Na sicher. Und er ist im Traum noch nicht geflogen.
Ja, ja. Und im Übrigen mit diesen Flügeln, die im Grunde die ätherischen Gliedmaßen sind, mit denen denken wir unser Schicksal zum Beispiel. Und da wir selber in der Regel noch nicht so vertraut damit sind, es selber bewusst zu denken, unser Schicksal und zu leiten, das heißt in den Dingen, die uns zustoßen, nämlich von außen, uns selber hinzuführen dort, weil in der Regel führen wir uns nicht gern dorthin, wo uns etwas passiert, was uns wehtut, was aber schicksalsmäßig halt oft notwendig ist. Solange wir das nicht selber können, macht es unser leitender Engel, der. Und daher passt das Bild mit den Flügeln dann ganz besonders da auch und der Engel, der hinter uns steht. Und man eigentlich gar nicht sagen kann, sind das seine Flügel oder sind das meine in Wahrheit. Es sind in gewisser Weise meine Flügel, die er bewegt oder die er benutzt oder es durchdringt sich.
Das ist ein schönes Bild.
Es ist Ja, also gerade die Beziehung des Menschen zum Engel und besonders zu seinem Engel ist ja ganz toll. Also ich finde es ganz toll, wie der alte Kirchenlehrer, der Johannes Gotius Eregena, also so 9. Jahrhundert, am Hof Karls des Kahlen, der die Engelhierarchienlehre von Dionysos Areopagita aufgegriffen hat und übersetzt hat und weitergeführt hat, der erstens einmal das Denken überhaupt als Wechselgespräch mit dem Engel auf, mit seinem Engel auffasst. Das ist ganz deutlich. Und er sagt, der Engel existiert dadurch, dass ich ihn denke. Gut. Wird man heute sofort sagen, ja, ey, das habt ihr euch ausgedacht, ihr denkt euch die Engel aus. Aber der Umkehrschluss ist, ich bin, weil mich mein Engel denkt. Es ist beides. Es ist beides. Der Engel denkt mich und ich denke ihn. Das heißt, es ist eine enge Durchdringung und es ist ein ungeheures, gegenseitiges Aufeinander-Angewiesen-Sein in Wahrheit. Und das ist tatsächlich mit der uns führenden oder uns helfenden Engelwesenheit ist das ganz stark. Also unser Engel hängt so eng mit uns zusammen, dass, wenn wir uns nicht gut aufführen, einen unheimlichen Stress hat sozusagen in Wahrheit. Also ihm das in seiner Entwicklung unheimlich behindert. Und wir
bemerken wir ihn, sagen wir mal, oberflächlich nicht.
Ja, das ist genau das Problem. Also heute zumindest nicht und schon lange Zeit nicht.
Weil er zu nah ist vielleicht. Eben durch die Nähe, durch die Durchdringung.
Das hängt sicher damit auch zusammen, ja. Obwohl wir ja die höheren Engelwesenheiten noch weniger erleben. Also das ist auch nicht so. Naja, man müsste da wirklich in dem Fall wirklich den Blick abwenden von der Sinneswelt, weil der Engel kann natürlich, also er kann zum Beispiel die sinnlichen Dinge kann er nicht wirklich denken. Die können wir denken. Und er ist höchstens erstaunt darüber, was wir ihm da bringen. Wir können aber nicht unmittelbar das bringen, aber Gedanken, die wir uns an dem Sinnlichen bilden und in etwas Übersinnliches eigentlich umwandeln, indem wir es in Gedankenform umwandeln. Das heißt, in reine Gedanken umwandeln. Dann nimmt er was mit davon, was er nicht kennt. Selbst wenn das, sogar dann, wenn das eigentlich halber arimanische Gedanken sind. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen wir an, Newton denkt seine Fallgesetze. Kein Engel kann sich vorstellen, wie ein Gegenstand fällt oder was. Das ist für ihn kein Begriff oder Schwerkraft, Schwere. Kennt er eigentlich nicht, außer da gibt es ein Wesen, nämlich Ariman, den man bezeichnen könnte auch als den Geist der Schwerkraft, der wirkt. Aber damit hat er nicht ein Erlebnis, irgendein Gegenstand fällt herunter oder mein Körper ist schwer. Das kennt
Mensch,
er nicht.
Wenn der Mensch es aber denkt und empfindet vor allem, dann
diese Empfindung kann man spüren und auch, wie soll ich sagen, der Engel kann mitdenken, auch die mathematische Gesetzmäßigkeit zum Beispiel, die in den Fallgesetzen drinnen steckt. Weil eigentlich wird darin das äußere sinnliche Erlebnis entsinnlicht und auf einen geistigen Inhalt zurückgeführt oder der wird herausgeschält, der als Gesetzmäßigkeit dahinter steckt.
Aber wenn es der Mensch versteht.
Natürlich, wenn er es versteht. Also insbesondere dann, wenn so wie ein Newton, der als erster diesen Einfall, diese Einsicht hat, dieses starke Erlebnis. Weil danach gibt es 100.000 Physiker, die wissen das halt jetzt und können auch rechnen damit, aber eigentlich haben sie nie dieses elementare, erschütternde Erlebnis gehabt, auf diese Gesetzmäßigkeit draufzukommen. Sie ist halt selbstverständlich heute. Man lernt es schon in der Schule und man kann rechnen damit, es ist nichts. Aber auf das draufzukommen, oder die Pendelgesetze, der Galileo oder sowas, ich meine, den Moment, dieses Gesetz zu erkennen, das leuchtet beim Engel auf. Das ist gewaltig, weil das bringt ihm eine Botschaft aus einer Welt, die er nicht kennt. Und das ist für ihn unheimlich bedeutungsvoll, weil sie gibt ihm also wieder unser Ringen eigentlich mit dieser Welt. Und Ringen heißt, sie erforschen, sie kennenlernen, sie verändern. Und die ganzen Hierarchien darüber wissen, der Mensch hat diese Aufgabe. Wir können eigentlich nur die ursprünglichen Schöpfungsgedanken in diese Welt hineinbringen. Der Mensch kann sie erkennen und weiterführen. Und das ist ein großartiges Erlebnis für die Engelwesenheit, die uns also wirklich unheimlich nahe ist. Und also das heißt, man könnte sagen, er bekommt ununterbrochen ist übertrieben, aber dann, wenn wir wirklich solche intuitiven Erlebnisse haben, die eine gewisse Erschütterung bedeuten, wo wir was Neues erkennen, einen neuen Zusammenhang erkennen, den bis jetzt noch niemand erkannt hat, dann ist das also für ihn wirklich spürbar, diese Erschütterung, und dann ist es eine Bereicherung für ihn. Und umgekehrt, und dann kann man sagen, wir inspirieren eigentlich den Engel. Mhm. Weil das kann er nicht von oben bekommen. Ja, ja. Die Newtonschen Fallgesetze kriegt er nicht von oben, sondern die kriegt er von unten sozusagen. Ja,
ja. Aber weil du gesagt hast, den noch kein Mensch gehabt hat, das glaube ich ist nicht das Wesentliche, sondern dass wir es empfinden. Selbst wenn der Newton
Also
als erster, oder vielleicht vor Newton schon 10 andere, aber.
Das Wichtige ist, dass wir das Erlebnis haben, ja, natürlich. Und das muss so sein, ich sage es nicht nur beim Newton als erster, weil es da am ausgeprägtesten ist. Und alle Nachfolgenden haben es halt schon schwierig, dieses Wissen. Weil du musst eigentlich dieses Vorwissen völlig zur Seite stellen, das ist ja die Kunst. Und das heißt, je mehr Universitätsausbildung du hast, umso schwieriger ist das, weil du weißt einfach, wie das Fallgesetz geht. Und es fällt dir unheimlich schwer, dem mit solcher Erschütterung gegenüberzustehen, dass du sagst, weil das ist das eigentliche Erlebnis. Diese Erschütterung, dieses Erlebnis, da ist etwas völlig Undurchschautes, wo ich jetzt erst erkenne, dass es eigentlich undurchschaut ist noch, und ich schaue aber jetzt durch und erkenne die Gesetzmäßigkeit dahinter.
Undurchschaubar klar.
Genau. Erkenne ich es. Genau. Also die erste Stufe ist nämlich wirklich überhaupt zu erkennen, dass ich bis jetzt noch gar nicht, das ist, sagen wir so, dass ich erkenne, dass da was zu durchschauen wäre. Was ich bis jetzt gar nicht gemerkt habe, weil was uns nicht bewusst ist, ist für uns gar nicht da. Das heißt, es geht mir gar nicht ab, dass ich da was erkennen sollte. Darum geht halt so viel der Geist nicht ab, weil sie erleben es nicht. Also, Leben nach dem Tod, was soll das sein? Habe ich noch nie erlebt. Weiß ich nichts davon. Also geht es mir nichts an. Im Grunde kann nicht sein, kann man zumindest nicht erkennen. Wenn ihr ein Erlebnis habt, das mir, wo ich einmal diese Berührung habe mit der Welt und sie wahrscheinlich eh nicht irgendwie gescheit kommunizieren kann, aber selber spüre, jetzt war ich wo, das ist nicht unsere Welt und ich war in Kontakt mit dem drüben, das ist wieder, drüben ist wieder so unser Ausdruck dafür, aber wenn ich es erlebt habe, dann ist es erstens vollkommen klar, dass es Wahrheit ist, dass das keine Einbildung ist, aber wenn alle anderen sagen, das hast du eingebildet, kann ja sein, ein lieber Verwandter ist gestorben, das hat dich so erschüttert und das kann man ja verstehen und jetzt bildest du das ein, weil du daran glauben willst. Das gibt es ja auch, solche Erlebnisse, und das ist dann zweifellos keine wirkliche Begegnung. Also, aber man kann es unterscheiden, wenn man das Erlebnis hat. Und so ist es da, wenn man so einen Zusammenhang erstmals erkennt, erstmals zumindest selber erstmals. Und dazu gehört, dass ich in dem Moment einfach nichts darüber wissen darf, keine Lösung wissen darf, die für mich akzeptabel ist. Also selbst wenn ich es gelernt habe, muss ich das in dem Moment wegschieben können. Das ist so der Haken des Bildungssystems, der sich aber fast nicht lösen lässt, indem ich Wissen vermittle, nehme ich den Menschen eigentlich die Chance oder beeinträchtige sie sehr stark, die Dinge unmittelbar als ganz neu zu erleben. Weil ich ihnen eigentlich schon schaue, was das bedeutet und wie der Zusammenhang ist. Und eigentlich müsste drauf kommen, vor dem Rätsel stehen, erstens einmal erkennen, es ist ein Rätsel, und dann die Lösung erleben. Das, im Grunde ist das die Kunst des Pädagogen oder des Waldorfpädagogen, beides zu haben, weil natürlich ich kann nicht jetzt wieder die ganze Menschheitsgeschichte wiederholen, bis jeder Einzelne alle Entdeckungen selber macht, die die Menschheit gemacht hat bis jetzt. Das funktioniert nicht. Zeitmäßig einfach nicht. Aber zumindest in einzelnen Momenten sollten diese Erlebnisse da sein. Also ich würde mir wünschen, dass ein Schüler wenigstens ein, zwei, dreimal in seiner Schullaufbahn durch so ein Erlebnis durchgegangen ist, was so der Mund aufgeht, dass er erkennt überhaupt, das, was ich tagtäglich immer schon gemacht habe, ist völlig rätselhaft, wieso ist das so, und jetzt erkenne ich den Zusammenhang. Ich meine, weil das nimmt man wirklich mit und das verbindet einen mit dem Engel. Weil der nimmt eben auch was mit. Gewaltiges mit. Durch solche Erlebnisse. Und umgekehrt auch. Also die Inspiration ist eigentlich da in dem Fall wirklich wechselseitig. Das ist ganz spannend. Ja, also jetzt ist es so, diese Dame da, dieses schöne Weibsbild mit dem blauen Kleid, überreicht ihm also einen Brief, ein kleines Brieflein, legt es auf den Tisch, also sucht zuerst die ganzen Briefe durch, die es da in der linken Hand hat, und einen legt sie auf den Tisch und dann ist sie weg. Also ohne ein einziges Wort legt sie es auf den Tisch und entweicht, und im Aufschwingen aber hat es so kräftig in ihre schöne Posaune gestoßen, dass der ganze Berg davon widerhallte und ich fast eine Viertelstunde mein eigenes Wort kaum mehr hörte. Also das heißt, da kommt jetzt eine gewaltige musikalische Inspiration, die einmal die eigenen Gedanken aber total wegfegt. Aber es ist Posaunenschall, es ist Musik, es ist jetzt auch nicht ganz klar, was er da hört, aber es ist eine intensive Inspiration, die aber noch nicht die volle begriffliche Klarheit erreicht hat. In solchem unversehenen Abenteuer wusste ich armer mir selbst weder zu raten noch zu helfen, fiel deswegen auf meine Knie und bat meinen Schöpfer, er wolle mir nichts wider mein ewiges Heil zustoßen lassen. Darauf ging ich mit Furcht und Zittern zu dem Brieflein. Das war so schwer, dass wäre es lauteres Gold gewesen, es kaum so schwer hätte sein können. Also ein winziges Brieferl ist das, ein kleines, hat aber unheimliches Gewicht. Natürlich kein äußeres Gewicht, sondern geistiges Gewicht. Und das spürt er, also das. Weil ich es nun fleißig besah, fand ich ein Siegel, mit dem es zugemacht war. Darauf war ein zartes Kreuz mit der Inschrift in hoc signo vinces. In diesem Zeichen wirst du siegen. Das ist also die berühmte Prophezeiung an den Konstantin, wo er dann vor die Tore Roms gezogen ist. Nein, nicht, also wo er gegen Rom gezogen ist und den Maxentius geschlagen hat, der eigentlich sicher in Rom gesessen ist, und der Maxentius hat gegen jeden Kriegsverstand ist er vor die Stadttore gegangen und ist vernichtend geschlagen worden. Und der Konstantin hat aber vorher geträumt, so berichtet man, dass er sich gesehen hat, dass er mit dem Kreuz voranziehen in die Schlacht und dann in diesem Zeichen wirst du siegen. Wobei jetzt die Frage ist, wie viel Tolles er fürs Christentum getan hat, der Konstantin. Das ist ein anderes Kapitel, weil im Grunde fängt da der Niedergang der geistigen Urkirche statt und es beginnt halt das lateinische, bürokratische, machtbesessene Christentum in Wahrheit. Aber das ist wurscht. Also in diesem Zeichen wirst du siegen. Sobald ich nun das Zeichen gefunden, wurde ich getroster, da ich nun wusste, dass ein solches Siegel dem Teufel nicht gerade angenehm, viel weniger gebräuchlich wäre. nicht gerade angenehm und noch weniger gebräuchlich wäre. Also so ist es gemeint. Also ich machte deswegen das Brieflein vorsichtig auf. Also er traut sich das Öffnen. Also wieder, er hat ein Bild, ein Symbol drauf und er öffnet es jetzt und kann was lesen, was drinnen steht. Also wieder so ein Schritt vom Bild eigentlich zur Schrift in dem Fall. Aber das Ganze ist schon viel kompakter in einem Brieflein und so weiter. Und das sehr klein und sehr schwer. So, darin fand ich auf blauem Grund mit goldenen Buchstaben folgende Verse geschrieben. Heut, heut, heut ist des Königs Hochzeit. Bist du hierzu geboren, von Gott und Freud erkoren, magst auf den Berg du gehen, darauf drei Tempel stehen, daselbst die Geschicht besehen. Halt wacht, dich selbst betracht. Wirst dich nicht fleißig baden, die Hochzeit kann dir schaden. Schad hat, wer hier verzeucht, hüt sich, wer ist zu leicht. Und unten anstand Sponsus und Sponsor, also Braut und Bräutigam. Und daneben ist jetzt das Zeichen. Dann schauen wir uns das Zeichen einmal. Wird uns einiges bekannt vorkommen. Ja, ich mache es jetzt gleich ganz einfach. Ja, also wir kennen schon die typischen Planetenzeichen, also die Sonne erkennt man, den Mond wahrscheinlich auch. Oben kann man ohne weiteres, könnte man das Gipfel natürlich auch zeichnen. Obwohl es fast also gerade diese Zeichen in der okkulten Schrift werden meistens bewusst sehr abstrakt gezeichnet. Also wirklich eben, weil es geht dann aus Strich, also als Linie, aus Kreis und Punkt alles zusammenzusetzen. Also das sind Halbkreise im Grunde. Also das erkennen wir, den Mond, die Sonne erkennen wir, das Kreuz ist auch deutlich. Die Frage ist, was die da unten sind. Erinnert euch das an irgendein Sternzeichen? Na, man muss sich denken, es ist bewusst ja jetzt mit einfachsten geometrischen Figuren gezeichnet. Wenn ich es so zeichne, ist es das Widerzeichen. Mhm. Also Sternzeichen, mhm. Das Wider. Ja, das, ja. Mhm. Es ist nur also einfach ein bisschen vereinfacht, ja. Auf dass es wirklich Halbkreise mhm. sind. Mhm. Das ist das Wesentliche dabei.
Also ganz oben, im Kopf.
Ist eigentlich der Kopf, ja. Ist aber da jetzt ganz unten. Interessanterweise. Und jetzt muss man dazu sagen, er kommt, das werden wir dann eh gleich lesen, jetzt erst darauf, dass er ja eigentlich schon vor 7 Jahren von der Hochzeit erfahren hat. Also vor 7 Jahren hat er schon erfahren, dass diese Hochzeit sein wird. Und er hat das in der Zwischenzeit aber vergessen. Jetzt erinnert er sich daran und jetzt kommt er drauf, ja, auch seine Berechnungen besagen eigentlich, dass jetzt die Zeit ist. Also es geht darum, dass es auch eine ganz bestimmte kosmische Konstellation ist, auf die die ganze Geschichte hinausläuft. Und damit ist eine kosmische Konstellation auch gezeichnet. Und nicht umsonst heißt die kümische Hochzeit Christiane Rosenkreuz Anno 1459. Und der Tag ist ja auch genau angegeben, weil es ist der Tag vom Gründonnerstag auf den Karfreitag in diesem Jahr. Also das heißt, man kann das genaue Datum, es ist sogar die Abendstunde, es passiert abends, beginnt das Ganze. Also wahrscheinlich 6 Uhr abends oder so. Mhm. Was nur ausdrücken soll, diese spezielle Art der Einweihung, wie sie hier geschildert ist, ist nur möglich zu einer ganz bestimmten Weltenstunde. Und zwar im ganz großen Gesend, wo eine ganz bestimmte Konstellation herrscht. Mhm. Ich kann nicht früher und nicht später passieren. Und sie braucht die Vorbereitung natürlich, aber sie hängt auch wirklich vom Zustand des ganzen Kosmos ab, dass jetzt ein Mensch fähig ist, das aufzunehmen, diesen Impuls aufzunehmen, der nur zu dieser bestimmten Zeit aufgenommen werden kann. Ist natürlich, gilt im Kleinen auch für andere Dinge. Weiß ich nicht, auch beispielsweise die naturwissenschaftlichen Entdeckungen, die großen. Es gibt viele äußere Faktoren, dass vorher das und das entdeckt werden musste, damit man dann weiterkommt. Aber die wirklich großen Entdeckungen hängen mit einer bestimmten Weltenstunde zusammen. Es ist zum Beispiel absolut kein Zufall, dass mit dem Ende des Kali Yuga, also des finsteren Zeitalters, das 1899 ausgelaufen ist, mit 1900 ganz wichtige Ideen erstmals formuliert werden. Das ist einerseits der Max Planck mit seinem Strahlungsgesetz, das die Quantentheorie einleitet. Das ist der Sigmund Freud, der die Traumdeutung letztlich schreibt in dem Jahr oder veröffentlicht in dem Jahr. Das heißt, da wird das Unterbewusste geschildert. Max Planck leitet ein mit dem im Grunde die Überwindung des Materialismus, weil mit der Quantentheorie ist es weg, auch wenn sie heute für die materialistische Technik eingesetzt wird. Aber das ist das Paradox. Also wir arbeiten im ganz materialistischen Sinn mit etwas, was absolut nicht materiell ist, in Wahrheit, oder auf Effekten beruht, die übers Materielle hinausgehen. Das ist das Spannende. Teilweise halt in die untere Ding. Naja, und eben die Anthroposophie Rudolf Steiners. Fängt ja 1900 eigentlich an, also dann 1900 kommt er in die Theosophische Gesellschaft und so. Das sind Dinge, die nicht früher und nicht später hätten passieren können. Natürlich muss auch äußerlich in der Geschichte was vorbereitet werden dazu, aber das liegt ja eben auch in dem drinnen. Damit wir jetzt gar nicht viel Hokuspokus oder was damit verbinden, aber es geht nicht darum, die irdischen Ereignisse hängen mit den kosmischen Ereignissen zusammen, sind eingebettet. Und bei so einer Einweihung muss man sich halt dessen bewusst werden. Das heißt, da gilt schon überhaupt nicht, ja, ich möchte jetzt eingeweiht werden oder weil mich das interessiert oder weil ich auch nicht, wenn ich sage, weil ich der Welt helfen will. Jetzt. Nicht einmal, wenn ich so ein großer Eingeweihter bin wie der Christian Rosenkreuz und sage, bitte, jetzt bin ich eh schon 60 Jahre alt, jetzt will ich diese Einweihung haben, weil ich der Welt helfen will. Nein, er kriegt es erst mit 80, weil da ist er nämlich 80. Also steht er im 80. Lebensjahr, da hat es vollendet das 80. Lebensjahr, als das passiert. Und also das ist ein Aspekt von dem drinnen. Wir werden vielleicht uns das nächste Mal ein bisschen die Geschichte mit dem John Dee anschauen, was der alles dazu sagt, zu der Monas-Hieroglyphe, wie er es nennt. Monas, die Einheit. Also in dem ist alles drinnen.
Das ist sein Begriff.
Sein Begriff ist das die Monas, das ist die Einheit der Welt. Das heißt, in dem Zeichen steckt die ganze Weltentwicklung drinnen. lesen muss das kennen. Wird uns sicher nicht ganz gelingen, aber wir werden versuchen, ein bisschen auf die Spuren zu kommen. Aber der Anspruch dieses Zeichens ist, dass es die gesamte Weltentwicklung widerspiegelt und für den, der gelernt hat, damit umzugehen, der Schlüssel ist, das Ganze in die Imagination, Inspiration, Intuition hineinzuheben. Also es ist ein Symbol, das zugleich Schlüssel ist. Also das heißt, Meditation über dieses Zeichen führt dorthin. Und da kann alles rauskommen. Ich meine, da kann die ganze Geistesgeheimwissenschaft vom Stein herauskommen, also die ganzen Weltentwicklungsstufen, die stecken drinnen. Alles das kann man daraus entwickeln, auch ohne, dass man Vorkenntnisse darüber hat, eigentlich. Ich meine, auch da stehen wir wie der Newton oder so, oder der Steiner war halt der Erste, und uns fällt es jetzt schon wieder natürlich schwieriger, wo wir Steiners Werke kennen, mit derselben Unvoreingenommenheit hineinzugehen, nicht es zu sagen, weil wir es bei Steiner gelesen haben, sondern das völlig zu vergessen und zu erkennen, wo ist das Problem, und dann einen Schritt in die Lösung zu sehen. Na, das werden wir dann das nächste Mal angehen. Also wir sind in der Hälfte des ersten Tages, sage ich mal, der ersten Abends. Jetzt kommt dann das nächste Mal auch die Nachtstufe, also was er in der Nacht dann im Traum erlebt. Also das ist auch oft, wenn so ein geistiger Durchbruch einmal da ist, dass ich hinüberkomme einmal in die elementarische Welt, dass der nächste Schritt einmal im Traum erlebt wird. Weil bis ich so weit bin, dass ich das alles in einem Zug voll geistig, voll wach erlebe, ist schon wieder schwierig. Also geht jetzt einmal der nächste Schritt, jetzt hat er ein Erlebnis, aber der Rest ist in gewisser Weise traumhaft. Also das heißt, da hat er überhaupt kein Urteilsvermögen dann in Wahrheit. Er wundert sich nur, was alles passiert. Das heißt, er hat zwar dann schon die reine Imagination, aber er versteht gar nichts. Er schaut nur, dass er da irgendwie durchkommt. Das werden wir dann schildern auch. Aber zuerst ein bisschen die Monas-Hieroglyphe. Also er hat da eben ein ganzes Werk über die Monas-Hieroglyphe mit 24 Kapiteln verfasst. Und natürlich nicht zufällig 24, das ist eh klar. Nicht 23 und nicht 25, sondern 24. Also 2×12. Das hat einen Grund. Nächstes Mal.